Herzlich willkommen zur neuen Folge von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Mein Name ist Christoph Herrmann. Aktuell dreht sich bei uns im Podcast-Team vieles um die Vorstellung der Nominierten für den Deutschen Betriebsrätepreis 2025. Den vergibt unsere Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb bereits seit dem Jahr 2009. Mittlerweile haben sich weit über 1000 Gremien, Land auf, Land ab, klein und groß, aus allen Wirtschaftsbereichen daran beteiligt. Heute hat meine Kollegin Eva-Maria Stoppkotte den KBR-Vorsitzenden von E.ON SE in Essen und zwei Betriebsrätinnen der Accofend GmbH in Marktoberdorf zum Gespräch geladen. Starten wir aber mit E.ON. Hier gibt es eine Vielzahl von Tarifverträgen, Betriebsvereinbarungen und Regelungen, verteilt über viele regionale Gesellschaften. Um diese zu modernisieren, haben Vorstand und Betriebsräte gemeinsam eine große Beschäftigtenbefragung gestartet. Was dabei herausgekommen ist, erfahrt ihr in den folgenden Minuten.
Bei E.ON gibt es viele Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen, verteilt über zahlreiche Gesellschaften. Um sie zu modernisieren, haben Vorstand und Betriebsräte eine große Beschäftigtenbefragung gestartet. Über 35.000 Mitarbeitende haben sich beteiligt. Was daraus entstanden ist und wie Mitbestimmung bei E.ON heute gelebt wird, darüber spreche ich mit Axel Winterwerber. Er ist Konzernbetriebsratsvorsitzender der E.ON SE in Essen. Hallo Axel, ich freue mich, dass du da bist.
Hallo Eva, ich freue mich auch.
Axel, wir steigen gleich ein. Was war denn die Ausgangslage für euer Projekt? Warum seid ihr aktiv geworden?
Also die Ausgangslage für unser Projekt war ja die InnoG-Integration in den E.ON-Konzern. Damals hat man schon vereinbart, dass wir nochmal auf alle Regelungen im Unternehmen einfach draufschauen, ob die in die heutige Landschaft noch passen. Man muss ja auch so deutlich sagen, wir haben Tarifverträge, die 25, 30 Jahre alt sind. Da ist zwar auch schon immer mal dran rumgeschraubt worden, aber da galt es natürlich jetzt mal einen grundsätzlichen Blick darauf zu werfen. Und so haben wir uns vereinbart, dass wir in 2023 überlegen, wie können wir das hier modernisieren und starten. Und wir als Konzernbetriebsrat haben dann natürlich das Heft in die Hand genommen, haben dann Unternehmen und Gewerkschaften zusammen an einen Tisch gebracht und haben überlegt, wie können wir an dieses Thema rangehen, ohne immer wieder diesen klassischen Ansatz zu verfahren. Weil, ich sag's mal so deutlich, uns war immer bewusst, wenn irgendwie die eine Seite 10 kreative Ideen bringt und die andere Seite 10 kreative Ideen bringt, dann ist es leider so, dass Ideen gerne vom Tisch runterfallen und man sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner irgendwie zusammenfindet. Und genau das wollten wir verhindern und haben halt überlegt, wie können wir hier einen moderneren Ansatz finden.
Okay. Und mit welchen Zielen seid ihr in die Arbeitsgruppen gegangen? Was waren da so der Fokus?
Also in die Arbeitsgruppen sind wir ja so gegangen, dass wir zuerst gestartet sind mit einer Beschäftigtenbefragung. Mhm. Hier haben wir circa 35.000 Kolleginnen und Kollegen im E.ON-Konzern in ganz Deutschland ja befragt und haben gesagt, was ist euch eigentlich modern? Was habt ihr heute schon an modernen Elemente? Was ist euch da wichtig? Aber was kennt ihr vielleicht auch an anderen modernen Elementen und sagt, das wäre schön, wenn auch das im E.ON-Konzern, egal in welcher Gesellschaft man in Deutschland auch unterwegs ist, E.ON besteht ja aus vielen großen Töchtergesellschaften, auch unterwegs ist, dass man da sagt, aber was stellt ihr euch dort als modern vor? Da haben wir dann die Beschäftigten befragt. Und die Arbeitsgruppen sind dann im Prinzip daraus entstanden, weil wir überlegt haben, so jetzt haben wir natürlich eine Datenflut an Informationen und ganz viele Ideen auch von unseren Kolleginnen und Kollegen. Wie können wir die natürlich jetzt auch auswerten? Wie können wir die betrachten? Und auch dort haben wir dann so ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, der eine betrachtet die eher von der linken Seite, der andere dann eher von der rechten Seite. Lasst uns gemeinsam auf diese Befragung draufschauen, auf die Ergebnisse. Und da sind dann die Arbeitsgruppen entstanden. Also hier ist ja die Arbeitsgruppe dann entstanden, Arbeitszeit und Ort, Entgeltstrukturen und Nebenleistungen. Wir haben also im Prinzip so ein bisschen die Befragungsergebnisse geclustert in drei Einheiten, weil es ja auch so viel ist. Und dann haben wir die Arbeitsgruppen besetzt und da haben wir auch so ein bisschen neuen Weg gegangen. Also auf Mitbestimmungsseite haben wir die Arbeitsgruppen quasi ausgeschrieben. Also wir haben gesagt, wer in der Mitbestimmung unterwegs ist, kann hier gerne dran teilhaben und soll sich bewerben. Die Arbeitsgruppen waren jetzt nicht zu riesig. Da waren dann immer 6 Mitbestimmungsvertreter und 6 Arbeitgebervertreter. Okay. Also im Prinzip haben wir 18 Positionen ausgeschrieben. Wir hatten knapp 50 Bewerberinnen und Bewerber auf der Mitbestimmungsseite. Aber dieses Prozedere war allein auch wieder ein bisschen was anderes, weil wir halt festgestellt haben, man guckt doch sehr gerne manchmal auf immer dieselben aus dem Konzernbetriebsrat. Mhm. Und so haben wir natürlich nochmal einen etwas breiteren Blick auch auf ganz Deutschland bekommen und hatten so die Möglichkeiten, auch Leuten, die wirklich Lust auf das Thema hatten, mit einem Mitbestimmungshintergrund, mit einem Gewerkschaftshintergrund, hier dementsprechend auch zu besetzen und denen das zu ermöglichen, hier sich mit einzubringen.
Okay, ihr habt auch in eurer Bewerbung habt ihr auch von co-kreativen Sprints gesprochen. Was kann ich mir darunter vorstellen? Also Arbeitgeber und Mitbestimmungsseite haben das zusammen gemacht und waren dann super kreativ und sehr schnell. Ist es das?
Genau. Das war im Prinzip die Arbeit der Arbeitsgruppen dann. Wie sind sie an das Thema rangegangen? Mhm. Also sie hatten jetzt die Vorlage, sie hatten quasi die Befragungsergebnisse, jetzt haben wir die Arbeitsgruppen. Und wir haben noch eine Besonderheit bei der Arbeitsgruppe gemacht. Wir haben einen unabhängigen Moderator, den immer an die Hand gegeben. Auch das, muss man so deutlich sagen, ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein auf der Reise, weil der Moderator hat bei den Sprints zuerst mal dazu geführt, dass alle gesagt bekommen haben, jetzt nimmt mal eure Hüte ab, dass man da nicht mit so einer klassischen Verhandlungssituation dann aufgetreten ist. Man hat im Prinzip die Sitzordnung aufgelöst, also man hat die unterschiedlich gestaltet, so dass immer eine Einheit entstanden ist. Das war sehr stark die Aufgabe natürlich des Moderators. Und Sprints heißt im Prinzip, dass man dann sagen kann, es gab drei Termine, jeweils zwei Tagen, wo man sehr intensiv, also wo man rausgegangen ist und hat sich sehr intensiv mit den Ergebnissen rein beschäftigt und hat die nicht verglichen, was hat man heute, sondern hat man einfach gesagt, was wollen die Mitarbeiter uns mit diesen Ergebnissen dann sagen? Und daraus hat man dann wiederum sogenannte Mitarbeiterversprechen kreiert. Also die Arbeitsgruppen haben dann gesagt, was wäre dann das Ergebnis, was wir aus dieser Befragung ziehen müssen? Und das heißt, sie haben dann Mitarbeiterversprechen kreiert, die heißen, wenn ich im E.ON-Konzern, egal wo, auch arbeite, dass ich dann sagen kann, ich habe Folgendes oder ich kann dann Folgendes erhalten. Das Unternehmen verspricht mir Folgendes, deswegen sogenannte Mitarbeiterversprechen. Da sind sage und schreibe 25 Mitarbeiterversprechen dann auch kreiert worden. Und also ich war selbst sehr überrascht, mit welcher Vielzahl dort auch aufgewartet wurde, gerade auch beim Thema Arbeitszeit und Ort. Also sehr, sehr kreativ. Und gerade durch diese Sprints hat man diese Kreativität natürlich nochmal ganz anders gefördert, ohne immer den Abgleich zu machen, was haben wir heute schon, was wollen wir dann auch so ein Stück weit halten, sondern dass man ganz losgelöst an die Ergebnisse rangegangen ist in Sprints und hat dann wirklich ein sage und schreibe, drei Sprints mit jeweils zwei Tagen quasi die Mitarbeiterversprechen dort kreiert und auch festgelegt.
Okay, du hast jetzt von 25 Mitarbeiterversprechen gesprochen. Was sind denn so zentrale Themen dieser Mitarbeiterversprechen? Kannst du da ein paar nennen irgendwie?
Ich würde mal beispielhaft vielleicht das eine oder andere rausgreifen. Ja. Bei uns steht bei dem Arbeitszeit beispielsweise eine große Überschrift, die Flexibilisierung der Arbeitszeit. Also, dass ich sehr flexibel auch meine Arbeitszeit gestalten kann, dass ich das Thema auch umsetzen kann, ist natürlich in dem einen oder anderen Stelle auch heute schon gegeben. Aber wir wollen wirklich es einheitlich für den E.ON-Konzern. Und das gilt in die eine sowie in die andere Richtung. Also ich kann auch mal befristet für ein Jahr meine Arbeitszeit erhöhen. Auch das ist ein Punkt, wo ich dann einfach sagen kann, je nach meiner Lebensphase, wo ich gerade bin, ist vielleicht in dem Moment auch mal gut, wenn ich ein bisschen mehr arbeite. Aber ich kann es dann auch wieder ohne Probleme justieren und korrigieren in die andere Richtung. Also da steht sehr stark das Thema flexible Arbeitszeitmodelle, glaube ich, im Vordergrund. Mhm. Was vor allem steht, vor allen Mitarbeiterversprechen, es muss immer auf Wunsch des Mitarbeiters initiiert werden. Okay. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Aber wir haben beispielsweise dort auch so Dinge drin wie Entlastung bei Rufbereitschaft, bei Schichtdienst. Wir haben beim Thema Vergütungsstruktur das Thema Kompetenzen mit aufgenommen. Also sehr stark bei Vergütungsstrukturen zählt ja immer das Thema Qualifikation. Wir haben aber auch hier das Thema Anerkennung von Kompetenzen mit aufgenommen. Und wir haben uns beim bunten Blumenstrauß zum Thema Nebenleistungen auf einen sogenannten Benefit-Job vereinbart, dass wir sagen, da kann ein Mitarbeiter sein Budget, was er zur Verfügung hat, je nach Lebensphase auch unterschiedlich für gewisse Themen einsetzen. Er kann es sogar mit Entgeltumwandlung oder sonstigen Themen auch nochmal erhöhen und variieren und selbst Themen für sich auch dazu kaufen. Also auch da haben wir uns bei Nebenleistungen drauf verständigt. Und ein ganz besonderes Gimmick, da sind wir ja jetzt auch gerade schon in der Umsetzung, ist natürlich das Thema Familienstartzeit. Wir haben hier ein Thema kreiert, das wir gesagt haben, wir wollen auch Berücksichtigung viel stärker auf das Thema Familie legen. Und wir werden ab 1. Januar im E.ON-Konzern eine vierwöchige Familienstartzeit, das heißt also, dass Väter oder gleichgeschlechtliche Partner 4 Wochen bezahlt nach der Geburt ihres Kindes freigestellt werden, ermöglichen allen unseren Mitarbeitern im E.ON-Konzern.
Boah, das ist toll. Ihr habt ja geschrieben, auch ihr habt eine gute Sozialpartnerschaft mit dem Arbeitgeber. Was zeichnet aus deiner Sicht, aus eurer Sicht, eine gute Sozialpartnerschaft aus? Was können sich die Zuhörerinnen darunter vorstellen?
Also grundsätzlich, glaube ich, zeichnet es aus immer eine frühzeitige Einbindung. Mhm. Also wenn der Arbeitgeber gewisse Dinge für sich schon die Karten gelegt hat, dann ist das immer ein bisschen schwierig, sondern frühzeitig. Also auch die Ziele schon gemeinsam zu gestalten, ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sozialpartnerschaft und kann für beide Seiten sehr, sehr fruchtbar sein, weil man dann nochmal ganz andere Denkanstöße geben kann, ganz andere Impulse setzen kann. Und ich glaube, das ist förderlich fürs Unternehmen und für die Kolleginnen und Kollegen. Und was immer über allem auch steht, ist natürlich eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Es muss das Vertrauen herrschen, auch Dinge mit dem Gegenüber zu teilen und zu erarbeiten. Und wenn das gegeben ist, glaube ich, hat man wirklich eine sehr, sehr gute Sozialpartnerschaft. Und das sage ich so offen, haben wir mit der Modernisierung, also mit dem Vertrauen, wir schaffen hier was, wir schaffen neue Elemente, aber wir ziehen nicht irgendjemanden über den Tisch, sondern im Gegenteil, wir erarbeiten das gemeinsam. Das schafft natürlich nochmal eine ganz neue, vertrauensvolle Ebene auf einem, ich dachte mal, auf dem Next Level, wo wir da jetzt inzwischen, glaube ich, angekommen sind.
Weil ihr ja auch gemeinsam Herausforderungen dann auch nochmal gemeistert habt, ne? Also wenn sich da auch Problemlagen stellen, dann müsst ihr die halt gemeinsam, Arbeitgeber und Mitbestimmungsorgane müssen das zusammen lösen und beziehungsweise sich Ideen überlegen.
Genau, wir hatten immer einen freier Koordinationskreis, auch überall dem, wo wir dann gesagt haben, da ist Unternehmen, Gewerkschaft und Mitbestimmung vertreten. Und wo man sich dann auch im Kleinen einfach genau, wenn es mal irgendwo geknirscht hat oder wie auch immer, oder wenn man jetzt das Gefühl hat, das geht jetzt, das jetzt, nimmt jetzt Impulse wieder von klassischen Verhandlungen irgendwo. Und wenn die nur so leicht den Anschein gegeben haben an, lass uns doch mal hier zusammensetzen und überlegen, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Oder wie wollen wir da jetzt wieder verfahren oder wie wollen wir auch wieder einen offenen Spirit da kriegen, und das hat sehr zügig, sehr einfach funktioniert und war jetzt auch gar nicht so oft der Fall, aber allein das zu haben, wo man weiß, da kann man auch mal eskalieren lassen rein, war, glaube ich, für die vertrauensvolle Zusammenarbeit unheimlich wichtig.
Super. Was kannst du denn anderen Gremien empfehlen, die sich unter einem ähnlichen Druck, auch Modernisierungsdruck, befinden? Hast du da 3 Tipps?
Also 3 Tipps weiß ich jetzt nicht. Ich würd vielleicht ansetzen, manchmal gilt es einfach auch mal, neue Wege bei diesem Thema auszuprobieren. Einfach mal zu sagen, okay, so haben wir das jetzt immer gemacht. Das waren unsere Erfahrungen. Und wie können wir vielleicht jetzt mal einen ganz anderen Weg einschlagen und auch mal auszuprobieren? Also ich glaube, wie wir dieses Projekt aufgesattelt haben, da wussten wir bei weitem noch nicht, dass da 25 Mitarbeiterversprechen rauskamen. Ne? Es hätte ja auch sein können, dass vielleicht nur 3 rauskommen oder sowas. Also diese Anzahl, die war ja überhaupt keinem irgendwie bewusst. Und deswegen war es ja einfach ein Test, den wir da gestartet haben. Deswegen kann ich immer nur sagen, vertrauensvoll zusammenarbeiten. In Richtung aller, aber natürlich besonders in Richtung der Unternehmensvertreter, habt einfach Vertrauen, geht da ganz offensiv an das Thema auch mal ran. Das gilt aber, betone ich besonders, glaube ich, immer für Mitbestimmung und Unternehmensvertreter. Mhm. Habt Vertrauen ineinander und redet auch mal offen dann über die Probleme, die vorherrschen. Und dann kann man gemeinsam auch erst dann das Ziel vielleicht erarbeiten. Ja? Also nicht immer schon mit der Lösung durch die Tür zu kommen, sondern ruhig mal gemeinsam die Lösung zu erarbeiten. Ich glaube, das wäre ein Impuls, der Mitbestimmung und Unternehmensvertretern in der Sozialpartnerschaft unheimlich hilft.
Super. Ganz, ganz herzlichen Dank an dich, Axel.
Vielen Dank an dich.
Von der Modernisierung der Arbeitsbedingungen bei E.ON SE machen wir jetzt einen Schwenk zum Thema Öffentlichkeitsarbeit des Betriebsrats. Bei Accofent wurde das Gremium von der Belegschaft sehr kritisch wahrgenommen und erhielt wenig Rückhalt für seine Arbeit. Doch die Betriebsräte ließen sich davon nicht beirren und gingen in die mediale Offensive, um ihre Erfolge auf allen Kanälen sichtbar zu machen. Wie? Das erfahrt ihr in der 2. Gesprächsrunde, zu der Eva Maria jetzt ihre beiden Gäste begrüßt.
Öffentlichkeitsarbeit. Für viele Betriebsräte klingt das zunächst wie ein Nice-to-have. Doch in Wahrheit ist Öffentlichkeitsarbeit viel mehr als nur eine Randnotiz. Sie ist ein zentrales Werkzeug, um Vertrauen zu schaffen, Kollegen und Kolleginnen zu informieren und Mitbestimmung sichtbar zu machen. Wie das gelingen kann, authentisch, wirkungsvoll und nah an den Menschen, darüber sprechen wir heute mit Katharina Breivogel und Janine Trovato. Beide sind Betriebsrätinnen bei Ecofend und wissen, worauf es bei guter Öffentlichkeitsarbeit ankommt. Hallo Janine, hallo Katharina, ich grüße euch ganz herzlich.
Hallo.
Hi.
Wir freuen uns, da zu sein.
Ja, sehr, sehr schön. Ich freue mich auch, dass das geklappt hat. Könnt ihr bitte mal ganz kurz beschreiben, was die Ausgangslage für euer Projekt gewesen ist?
Also die Ausgangssituation war, dass wir eine wirklich schlechte Wahlbeteiligung hatten von unter 50%. Das hat uns gezeigt, erstens, dass die Belegschaft einfach unzufrieden mit uns als Betriebsrat ist und dass sie aber gar nicht sehen, was für Kompetenzen wir haben, weil wir sie in den Themen einfach auch nicht mitgenommen haben. Wir haben die klassischen Antworten gekriegt wie, der Betriebsrat macht ja nichts, wir sind nur am Kaffee trinken, also irgendwie was halt so ja. Viele Betriebsratsgremien zu hören bekommen. Und daraufhin kam unser Betriebsratsvorsitzender auf uns zu und hat das ganze Projekt in die Wege geleitet, weil er gesagt hat, es muss sich was ändern.
Okay, und Janine, was waren denn mögliche Gründe dafür, dass eure Arbeit im Betriebsrat auf so wenig positive Resonanz bei der Belegschaft gestoßen ist? Das hatte Katharina ja eben schon ein bisschen beschrieben, aber gab es da noch andere Gründe?
Die Belegschaft dachte im Endeffekt oder hat gedacht, wir haben keine Kompetenzen. Sie können sich mit den Fragen nicht an uns wenden. Wir können denen vielleicht nicht weiterhelfen und hatten da auch wenig Vertrauen zu uns. Es gab auch außer, ich sage jetzt mal, viermal im Jahr die Betriebsversammlung nicht wirklich viele Informationen, okay, die geflossen sind. Mhm. Und es gab einfach keine Transparenz in den Themen. Wir haben gemerkt, dass das Thema Kommunikation in die Belegschaft im Endeffekt das Wichtigste ist, was wir tun müssen, weil wir müssen unsere Kolleginnen und Kollegen abholen und mit einbeziehen, dass die überhaupt wissen, was wir hier überhaupt machen und mit welche Themen sie sich an uns wenden können im Endeffekt. Und deswegen haben wir gesagt, hier müssen wir was tun. Wir müssen mehr nach außen, wir müssen mehr Informationen streuen, wir müssen transparenter werden, wir müssen die mitnehmen. Und dann haben wir quasi unser Medienwerk gegründet.
Okay, Medienwerk, was ist das? Kannst du das mal ganz kurz beschreiben?
Medienwerk ist quasi unsere Arbeitsgruppe im Endeffekt, die sich um das komplette Thema Öffentlichkeitsarbeit vom Betriebsrat kümmert.
Okay, und wie seid ihr denn mit diesem Medienwerk weiter vorgegangen, um diese Transparenz, du hast es ja eben geschildert, das ist ja echt ein dickes Brett, was man da bohren muss, um halt die Leute, die Kolleginnen immer wieder abzuholen. Wie seid ihr denn vorgegangen?
Also das Erste, was natürlich wichtig war, ist, dass wir die volle Unterstützung von unserem Vorsitzenden haben, weil es gesetzlich eigentlich geregelt ist, dass sich nur der Vorsitz um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert. Und mit seiner Unterstützung ist natürlich die Arbeitsgruppe dann noch ins Rollen gekommen. Wir haben uns qualifiziert, wir haben Schulungen besucht. Wir waren am Anfang eine größere Gruppe aus Betriebsräten, die auf die Schulung gegangen ist. Das hat sich dann so ein bisschen ausgedünnt. Heute sind wir 8 Betriebsräte, einschließlich unserem Vorsitzenden, die sich darum kümmern. Und sind wir mal ganz ehrlich, am Anfang war das nicht so ganz einfach in unserem Gremium. Also wir haben so ein bisschen Gegenwind bekommen, weil es halt was Neues war. Also die Leute kannten das nicht und jetzt muss ich mich fotografieren lassen oder vielleicht haben sie sich auch nicht getraut, in einem Video aufzutauchen. Das ist heutzutage anders, das ist heutzutage einfacher und wirklich alle haben riesig Spaß an der Arbeit. Aber es war ein relativ langer Weg zu diesem selbstständigen Arbeiten.
Welche Formate der Öffentlichkeitsarbeit setzt ihr denn jetzt ein? Könnt ihr da ein paar Beispiele nennen? Du hast ja eben schon gesagt, ihr macht Videos. Was noch?
Also mittlerweile machen wir eigentlich ganz viel. Also wir haben angefangen damals mit den klassischen Aushängen an den schwarzen Brettern. Ich glaube, schwarze Bretter kennt jeder noch oder fast jede Firma mittlerweile oder hat jede Firma. Da haben wir angefangen mit Aushängen. Dann kam unsere interne Social-Media-Plattform dazu. Das ist quasi eine Plattform rein für Fendt. Und auch da haben wir als Betriebsräte quasi Zugriff drauf und können die nutzen. Mhm. Und dann haben wir quasi angefangen, zusätzlich zu den Aushängen, die wir nach wie vor machen am schwarzen Brett, auch Informationen eben über diese Social-Media-Plattform zu streuen. Teilweise in Kombination mit den Aushängen am schwarzen Brett, teilweise voneinander ausgelöst. Und da können wir einfach noch viel mehr Themen und Infos reinbringen, weil da kann man, ich sag mal, alles machen von kurzen Artikeln, von Fotos und eben auch Videos posten. Mhm, das ist jetzt was wir seit Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres gerade vorantreiben, weil wir gemerkt haben, dass die Leute lieber Videos angucken wie Texte lesen.
Ja.
Geht mir selber auch so, wenn ich jetzt einen Text ziehe von 2 Seiten oder ein Video von 2 Minuten, gucke ich mir lieber das Video an und habe vielleicht noch nette Menschen drinne, die mir zulächeln und mir ein positives Gefühl vermitteln. Mhm. Daher treiben wir das Thema Videos gerade auch voran, um da eben kurz und einfach Themen klarzustellen, zu informieren. Und natürlich unseren Podcast, sind wir ja auch heute jetzt hier bei euch eingeladen, den Katharina und ich jetzt schon seit über 2 Jahren machen. Wir bringen jeden Monat eine Folge von so 30 bis 40 Minuten und sprechen entweder über gerade aktuelle Themen, die, sage ich mal, brennen, oder erklären andere Themen, erklären Betriebsvereinbarungen, die wir abgeschlossen haben, oder haben manchmal auch Gäste da, die wir zu einem Thema interviewen möchten.
Okay, das klingt aber auch ein bisschen zeitaufwendig. Wie viel Zeit beansprucht das von eurer Betriebsratsarbeit?
Ja, es ist zeitaufwendig, das stimmt. Man muss die Themen natürlich ja auch vorbereiten, genau, dann bearbeiten und dann auch zum Teil nachbereiten. Wir haben es jetzt aktuell so, dass wir jeden Freitag unseren Regeltermin haben vom Medienwerk quasi. Mhm. Und an diesem Termin wird immer so ein bisschen, werden die Themen so ein bisschen verteilt, wer sich in der nächsten Zeit um welches Thema kümmert, wer welches Video aufnimmt, wer welche Texte schreibt oder wer welchen Aushang vorbereitet. Und dann arbeiten wir so eigentlich, sage ich mal, selbstständig, agil, jeder in seinem Thema, und stimmen uns dann eben final in dem Freitag-Regeltermin immer wieder ab und lassen das natürlich auch von unserem Vorsitzenden, bevor irgendwas rausgeht, nochmal freigeben. Aber es nimmt schon viel Zeit in Anspruch. Aber das ist auch gut. So soll es auch sein, weil wir möchten ja, wenn wir Infos rausgeben, dass das passt. Und lieber drehen wir vorher einmal eine Schleife mehr und machen uns wirklich sicher in dem Thema, bevor wir dann vielleicht irgendwas Falsches erzählen.
Okay, das ist schon eine super Vorbereitung, finde ich. Wie wird das denn von den Beschäftigten wahrgenommen? Wie ist da die Resonanz? Könnt ihr das kurz beschreiben?
Also natürlich muss man dazu sagen, dass die Beschäftigten nicht alles mitkriegen, was im Hintergrund so passiert. Aber jetzt bei unserem Podcast zum Beispiel, das hat die Janine vorher nicht gesagt, wir treffen uns, also die Janine und ich treffen uns jeden Dienstag für unsere Podcast-Aufnahmen, immer so 2-3 Stunden, je nachdem, wie lange wir es brauchen. Dazu kommt dann noch der Schnitt, das sind auch nochmal 4-5 Stunden. Das machen wir alles selber, also sowohl die Vorbereitung als auch das Aufnehmen, als auch das Schneiden machen wir selber. Und da habe ich schon die Resonanz bekommen, und ich denke, die Janine auch, dass die Leute sehen, dass da viel Arbeit dahinter steckt. Und die finden es aber sehr gut, dass wir die Arbeit da reinstecken, um ihnen diese Informationen einfach und verständlich wiederzugeben.
Okay, mit Blick auf die Betriebsratswahlen, die ja im nächsten Jahr auch anstehen, welche Maßnahmen plant ihr, damit ihr sichtbar seid?
Also wir haben jetzt noch nicht angefangen, die Betriebsratswahl 2026 zu planen. Wir haben aber im letzten Jahr eine Aufsichtsratswahlkampagne gehabt, weil wir auch dazu eine Schulung hatten zum Thema Kampagnenplanen, weswegen uns auch die Qualifikation so wichtig ist. Und mit diesem Wissen haben wir dann eine Aufsichtsratswahl gestaltet, also mit allem, was da so dabei ist, Flyern, Aushängen, auch einen Podcast, auch Tabletteinlegern zum Beispiel in der Kantine.
Ja.
Und ich denke, dass wir uns da ganz viel aus der Erfahrung bedienen werden, was wir einfach von der Aufsichtsratswahl gelernt haben. Aber vor allem Videos. Also so einfach das klingt, ist es. Wir wollen Videos machen zum Thema, wie läuft eine Wahl ab, wie läuft Briefwahl ab, die Vorstellung der Kandidaten oder vielleicht auch sowas wie die Vorteile einer Persönlichkeitswahl.
Okay. Super. Zum Abschluss nochmal drei Tipps für Gremien, die sich auch zum Thema Öffentlichkeitsarbeit neu aufstellen möchten. Was wären da eure Tipps?
Also mir würden auf jeden Fall mehr wie drei einfallen. Ich hoffe, ich kann mich kurz halten. Natürlich ist es super, wenn der Vorsitzende einem da die Unterstützung bietet und auch ein Stück weit freie Hand lässt. Ich glaube, es ist schon sinnvoll, wenn der Vorsitzende den Rücken stärkt und im Hintergrund da ist, aber das Team frei arbeiten lässt, weil so entstehen manchmal auch ganz tolle, verrückte Ideen, die dann einfach super umgesetzt werden können. Dann natürlich auch das Thema Qualifizierung. Wir haben echt coole Seminare besucht, die uns sehr, sehr viel geholfen haben in dem Thema. Und Qualifizierung ja nicht nur in Bezug auf Schulungen, wie mache ich Öffentlichkeitsarbeit, sondern ich qualifiziere mich ja auch selber dadurch irgendwo weiter, weil ich Themen ja auch dann vorbereite, die ich in dem Video zum Beispiel transportieren möchte und muss mich ja selber auch updaten. Das heißt, ich werde auch dadurch irgendwo vielleicht ein besserer Betriebsrat, weil ich mir Wissen aneigne. Und natürlich einfach machen und trauen. Auch wir hatten Gegenwind am Anfang. Wir haben es nicht immer leicht gehabt, aber einfach machen, probieren, nicht aufgeben, dranbleiben. Und das Wichtigste ist, es macht einfach super viel Spaß. Deswegen können wir das wirklich allen nur empfehlen, probiert es einfach, macht es, ihr werdet sehen, es kommt bei den Leuten richtig, richtig gut an.
Super, ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle Interview und viel Erfolg und viel Spaß weiterhin beim Machen.
Ja, danke für die Einladung, wir freuen uns sehr, dass wir heute dabei sein konnten, mal an der anderen Stelle, nämlich nicht als Interview, also als Moderator, sondern als Gast in dem Podcast.
Gut. Danke an euch. Ciao, ciao.
Während es bei E.ON um sogenannte co-kreative Sprints und Mitarbeiterversprechen geht, zeigen die Kolleginnen von Akkofent, was moderne Formen der Öffentlichkeitsarbeit für die Wahrnehmung der Betriebsratsarbeit bringen können. Dieses breite Themenspektrum setzt sich auch bei den weiteren Nominierten für den Deutschen Betriebsrätepreis 2025 fort. Wenn ihr mehr dazu hören wollt, schaut mal in unser Podcast-Archiv und bleibt auch bei den nächsten Folgen mit am Drücker, wenn wir weitere Nominierte vorstellen werden. Projektbeschreibungen der für 2025 nominierten Gremien findet ihr auch in den aktuellen Ausgaben unserer Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb. Hier berichten wir regelmäßig über aktuelle Themen der praktischen Betriebsratsarbeit und halten euch auf dem Laufenden, was sich rechtlich so tut. Ein Blick in die Zeitschrift lohnt auf jeden Fall. Solltet ihr sie noch nicht kennen, in den Shownotes findet ihr einen Link für einen kostenfreien Test. Doch damit genug für heute. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr Themenwünsche habt oder Kritik loswerden wollt, dann schickt gerne eine E-Mail an podcast@bund-verlag.de. Bis bald zur nächsten Ausgabe von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit.